Unser Leben ein Abbild Jesu. Was für ein herausfordernder Bibeltext, den wir gerade gehört haben. Sehr herausfordernd, er gehört zur Kategorie der Imperative. Tun. Er fordert uns heraus zu bestimmten Haltungen und zu einem bestimmten Verhalten, christlichen Handlungen. Und das darf Paulus zum Zeitpunkt dieses Briefes, es ist nämlich das 12. Kapitel im Römerbrief. Und die Kapitel zuvor hat er uns klar gemacht, was Gott für uns getan hat. Was Gott für uns getan hat, indem er Jesus gegeben hat, weil wir alle Sünder sind, auf dieser Welt meilenweit von Gott entfernt, keine Chance, irgendwie Versöhnung von uns aus zu bringen, überhaupt den Kontakt wiederherzustellen. Aber Jesus hat das für uns vollbracht. Er geht weiter, wie wir mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, Römer 8, aus dem Geist leben. Also Gott schenkt uns ganz, ganz viel. Und man sagt es so schön in der Theologie, dem Imperativ geht der Indikativ voraus. Ja? Zunächst tut Gott ganz viel für uns. Er tut etwas für uns und dann fordert er uns auf, etwas für ihn zu tun oder sozusagen das umzusetzen. Aber es ist nicht aus eigener Kraft, sondern es ist aus der Kraft Gottes. Es ist so, wie wenn die Mama ihrem Kind 5 Euro gibt und sagt, gib's in den Klingelbeutel. Ja? Also es ist, gib einfach weiter. Und so ist es auch im Glauben. Und darum heißt der Titel heute auch Unser Leben, ein Abbild Jesu. Was Paulus fordert, hat Jesus bereits gelebt, für uns getan. Und er möchte es durch seinen Heiligen Geist in uns bewirken. Ich habe versucht, 3 Punkte daraus zu arbeiten, wie wir Jesus widerspiegeln können. Erstens in der Liebe, zweitens im Dienst und drittens in der Demut. Erstens in der Liebe. Wir werden direkt angesprochen, da von Paulus in Bewegung gesetzt, vielleicht sogar verstört durch seine Worte. Die Liebe sei ohne falsch, sagt er. Nun, das bedeutet, macht kein Schauspiel aus eurer Liebe. Heuchelt euch nichts vor. Ihr seid Gemeinde. Ihr seid Leib Christi, Braut Christi. Liebe ist nicht, naja, ist alles schön und gut, wenn es eben nicht so ist. Ohne falsch. Dann sagen welche, naja, aber ohne falsch, dann kann ich ja nicht lieben, ohne zu heucheln. Weil wie soll ich denn jemanden lieben, den ich nicht mag? Ist doch dann Heuchelei, oder? Wie kann ich jemandem mit Liebe begegnen, der mich nervt? Ist doch Heuchelei, oder nicht? Nun, das Problem liegt in unserem Verständnis von Liebe. Paulus versteht unter Liebe vielmehr das, was Menschen tun, als das, was sie fühlen. Und als Christ kannst du dich dazu entscheiden, einem Menschen zu helfen, egal wie viel du ihn leiden kannst. Du kannst ihm Gutes tun, auch wenn er dich nervt, ohne Heuchelei. Dazu hilft das Gebet. Dazu hilft der Heilige Geist. Liebe ist Tun, das Gute tun. Und dann geht's weiter. Hass, das Böse hängt dem Guten an. Schon interessant. Manche denken ja, man müsste alles lieben, wenn man liebt. Alles gut heißen, alles ertragen. Das wäre aber keine Liebe, so wie Paulus sie von Christus her versteht. Christliche Liebe ist nicht Sentimentalität. Sie lässt eben nicht alles gelten. Hass das Böse, nicht den Menschen wohlgemerkt, der Böses tut oder sich vom Bösen leiten lässt. Nein, aber die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sagt Paulus im Korintherbrief Kapitel 13. Sie freut sich an der Wahrheit. Und darum konfrontiert Liebe auch, wenn es nötig ist und wo es nötig ist. Ja? Manche sagen ja, du liebst mich nicht. Ja? Oder wenn was weiß ich, das Kind oder junge Erwachsene, keine Ahnung, irgendwas Blödes macht, ja, und die Eltern sagen, hey, das war scheiße, Entschuldigung, es war nicht gut. Ja, wieso, du liebst mich ja nicht. Hä? Natürlich liebe ich dich, aber was du tust, liebe ich nicht. Müssen wir auch nicht lieben, ja, Böses ist Böses, Gutes ist Gutes, wie auch immer. Und Jesus sagt ja einmal, also er konfrontiert ständig das Böse, wenn wir das auch lesen im Evangelium. Und böse ist in den Augen Jesu, was dem Willen des Vaters entgegensteht. Böse nennt Jesus im Grunde auch uns alle. Habt ihr es gewusst? Er sagt, wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt. Hä? Ich dachte, er liebt uns, wie nennt er uns böse? Nun, Jesus nennt uns böse, diese Welt, weil sie unter der Herrschaft des Bösen steht. Ja, das ist die biblische Weltsicht. Die Welt ist nicht nur gut, sondern sie ist auch böse. Da ist der Teufel, der Satan, da sind Kräfte am Wirken, wissen wir alle, ja, wenn wir in die Welt schauen. Und deswegen kennt Paulus auch keine Liebesethik ohne Normen. Das Böse soll verabscheut werden und dem Guten soll man anhaften. Im Grunde hat nur der die Liebe, die das Böse verabscheuen kann, die Kraft, sich auch an das Gute zu hängen. Man soll auch nicht das Böse gut und das Gute böse nennen. Diese Warnung gab es schon im Alten Testament. Da schreibt Jesaja: Weh denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, aus sauer süß und aus süß sauer machen. Wir merken schon, wie wir den Heiligen Geist brauchen, um das umzusetzen. Herr, zeig mir, was wahr ist und was falsch ist. Ja? Wir sollen ja auch beurteilen als Christen. Ist nicht alles gut. Aber was ist gut, was ist böse? Dann geht es weiter. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Das heißt, die Liebe Gottes erzeugt eine Atmosphäre, in der es sich gut leben lässt. Das heißt, dein Bruder, deine Schwester soll sich wohlfühlen, weil ihnen Herzlichkeit entgegenkommt, nicht Härte. Und spätestens bei der nächsten Mahnung wird dann deutlich, wie wenig es eigentlich im Glauben um uns selber geht, in der Nachfolge. Da heißt es nämlich, einer komme dem anderen in Ehrerbietung zuvor. Nun, wenn man an Ehrerbietung denkt, dann kommt einem vielleicht der König in den Sinn. Ja, damals hat man dem König Ehrerbietung entgegengebracht. Oder einem hochgestellten Staatsmann oder einer hochgestellten Persönlichkeit gibt man besondere Ehre. Aber im Reich Gottes ist jeder gleich. Und jeder verdient diese Ehrerbietung, weil Gott es so will. Weil Jesus ja den Jüngern die Füße wäscht. Also auch uns, jedem. Weil er für jeden Einzelnen ans Kreuz gegangen ist. Für jeden. Steht ja auch im Grundgesetz. Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das hat auch damit zu tun. Gott schätzt uns wert. Jeder von uns hat ja ein Bedürfnis, als Mensch ernst genommen zu werden. Und genau darum geht's. Und wir sollten auch als Christen kein Ansehen der Person gelten lassen in unserem eigenen Herzen. Naja, den ja, aber den nicht. Ja, der bekommt Ehre, der nicht. Bilden wir Jesus ab in der Liebe? Das ist der erste Punkt. Zweitens im Dienst. Weil Jesus so viel für uns getan hat, weil er unser Vorbild in allem ist, weil er uns seinen Geist gegeben hat, sollen wir nicht träge sein in dem, was wir tun. Sollen wir dienstbereit sein? Was heißt das? Nun, es bedeutet zu kommen, mit einem Herzen zu dienen, zu unterstützen, zu helfen. Wenn Gott uns an einen Ort stellt und sagt, das ist jetzt dein Platz, dann will er dich dort segnen. Das ist eine. Aber er will dich auch zum Segen machen. Für andere. Dieses Eingepflanztsein in einer Gemeinde ist ein wesentlicher Aspekt, wie wir überhaupt in unsere Berufung kommen als Christinnen und Christen. Bei all den Fragen, so was du gut kannst und nicht so gut kannst, und um das geht es ja auch in den Versen vorher, finde ich es super oder liebe ich es, wenn jemand einfach kommt und sagt, hier bin ich. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Wo kann ich helfen? Wo kann ich anpacken? Versteht ihr? Das ist Dienstbereitschaft. Ist mir doch egal, was ich kann nicht helfen. Kann ich helfen, dass diese Gemeinde wächst? Kann ich helfen, dass da das Gutes passiert? Was für eine Haltung. Und das nennt man nicht träge sein. Aber natürlich geht es auch um das, was man gerne tut und kann. Das sind die Gaben, von denen Paulus dann davor spricht. Und in den Versen vorher, jeder hat ja mindestens eine Gabe, jeder kann etwas beitragen, wo man sagt, oh, das ist cool, wie du das machst. Ich will aber sagen, es erfordert immer Arbeit. Es ist Gottesdienst und dieser Dienst soll nicht leichtfertig gemacht werden. Jeder Dienst ist Gottesdienst. Auch der Dienst an der Kamera ist Gottesdienst. Auch der Dienst am Beamer ist Gottesdienst. Der Dienst in der Küche ist Gottesdienst. Der Dienst hier ist Gottesdienst. Jeder Dienst ist Gottesdienst. Und da heißt es, seid brennend im Geist. Also nichts soll leichtfertig gemacht werden, ja? Es gibt nichts, was einfach nur, Hallerball, ja, die Band, die steht im Vordergrund und die muss sich richtig anstrengen, ja? Aber die anderen nicht. Nein, Quatsch. Jeder muss sein Bestes geben, brennend im Geist sein. Egal, ob du Gemeindebrief austeilst, sortierst, sagen, hey, ich mache das für den Herrn. Brennend im Geist. Ich denke an die Menschen, wo ich jetzt den Brief einwerfe, spreche vielleicht ein Gebet und sage, Herr, segne diese Familie. Ich stehe vorne und begrüße die Menschen, die reinkommen und sage, Mensch, so schön, dass du da bist. Wir geben unser Bestes, versteht ihr? Nichts Hallerballer irgendwie, sondern es ist Gottesdienst und Gott schaut auf unser Herz, wie wir etwas tun. Und er liebt es, wenn wir es von ganzem Herzen tun, brennend im Geist, dem Herrn dienen. Ob wir treu sind, ob wir ihn vor Augen haben. Nur dann wird unser Dienst ein Abbild Jesu sein. Nur dann. Also kremple die Ärmel hoch. Plane die Arbeit durch. Denke sie durch. Sei frühzeitig da und leg los. Ja? Könnte man sagen, das heißt Gottesdienst. Halte auch an den Tagen durch, wo du keine Lust hast. Sei brennend im Geist, auch wenn dein Gefühl gerade nicht brennt. Rechne damit, dass du müde wirst. Ja? Christlicher Geist, Dienst macht auch müde. Ja, logisch. Und es ist ja kein Spiel, bei dem wir einfach nur mitmachen und auch kein Hobby, auch wenn manche es vielleicht so sehen mögen. Nein, es ist eine Berufung. Und diese Berufung, in die dürfen wir, das ist eine Ehre. Es ist eine Ehre, dass Gott uns einen Dienst gibt. Und wie gesagt, und wir sollten jeden Dienst so gut wie möglich machen, so gut wie möglich lernen, den Dienst zu tun, dass es eine gute Arbeit ist, dass es das Beste ist, was wir bringen können. Und mit einem großen Herzen. Dient dem Herrn. Jeder Dienst ist Dienst an Gott. Und so kommt man übrigens auch am besten in eine Gemeinde rein. Im Dienen, im Helfen miteinander zu sagen, wie kann ich diese Gemeinde segnen? Wo kann ich mithelfen? Und diese Dienstbereitschaft sollten wir übrigens auch nicht aufhören, wenn wir den Gottesdienst verlassen oder den Dienst verlassen hier in der Kirche, weil die meiste Zeit verbringen wir ja nicht in der Kirche. Schade eigentlich, gell? Ne? Aber so, wir sind im Alltag, wir sind in unserer Arbeit, wir sind in der Nachbarschaft, wir sind im Verein oder sonst wo. Und wir sollten die sein, ich sage es jetzt mal bildlich, aber manchmal vielleicht auch wirklich, die das Klo putzen. Die den Kaffee kochen. Wir sollten uns für nichts zu schade sein. Die einfach dienen, unabhängig von der Stellung. Mit Dünkel sollten wir Christen überhaupt nichts zu tun haben. Wir sollten uns für nichts zu fein sein. Aufbauen, aufräumen. Brennend im Geist sein, bedeutet aber auch, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, um zu sehen, wo braucht denn jemand unsere Hilfe? Wo kann ich denn geistlich jetzt auch dienen? Wo kann ich für jemanden beten, die Hände auflegen oder einfach einen Zuspruch machen? Wach sein, brennend im Geist sein. Herr, was möchtest du? Also bereit sein, auch meinen Alltag mal stören zu lassen von Gott. Natürlich haben wir alle unsere Agenda. Jeder Tag, bei manchen ist sie Woche durchstrukturiert, ist okay. Aber trotzdem die Offenheit, Herr, was möchtest du? Ich möchte auch da sein für dich, ich möchte hören, was du tun willst durch mich. Es ist eine Frage, wie wir durchs Leben gehen. Mit welcher Haltung sollen wir dienen? Diese Haltung gilt allen, jetzt auch geht es weiter, noch drei Punkte nenne ich noch. Unabhängig von den Gaben, wir sollen fröhlich sein in der Hoffnung. Also nicht griesgrämig, wenn wir dienen. Ja, nichts untergräbt den christlichen Dienst mehr oder unmittelbarer als ein finsteres Gesicht. Oder ein falsches Lächeln. Wie heißt unsere GmbH? Weiß noch jemand? Gemeinschaft mit beschränkter Haftung. Nein, Gott dienen, Menschen dienen, Bestes geben, Hoffnung bringen. Ja, also Hoffnung bringen. Alles, was wir tun, soll Hoffnung bringen. Wir sind Hoffnungsmenschen. Wir gehen nicht durch diese Welt und sagen, es ist alles so schlecht, es ist alles so furchtbar. Sondern wir sind Menschen der Hoffnung. Zweitens, wir sollen geduldig sein im Leiden. Wir werden leiden. Du wirst leiden und du leidest ja schon lang vielleicht, leidest du manchmal an den Geschwistern in der Gemeinde, leiden wir. Hä? Ja, an Geschwistern leidet man. Manchmal leiden wir an den Menschen, die wir lieben. Manchmal leiden wir an den Menschen, die uns nicht mögen, die uns ablehnen. Manchmal leiden wir an den Umständen. Situationen im Leben. Manchmal leiden wir an einem schlechten Service oder an einer schlechten Organisation, auch in der Kirche. Da leiden wir manchmal. Wir sollen das geduldig tun. Seid geduldig. Es gibt natürlich noch mehr Leiden natürlich. Und wir sollen beharrlich sein im Gebet, sagt Paulus. Lasst uns also das Gespräch mit dem Herrn nie abreißen. Für andere, für unsere Leiter, für unsere Gemeinde, für Menschen, die uns auf dem Herzen sind. Und schließlich bilden wir Jesus ab, erstens in der Liebe, durch die Liebe, zweitens durch den Dienst und drittens in der Demut. Was jetzt folgt, wie wir Jesus abbilden dürfen, sind noch deutlicher Haltungen, die von unserem Ego wegführen, ja, oder die unserem Ego also den Garaus machen. Da heißt es, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Nun, im Grunde geht es hier um die Demut Jesu. Sich selbst entleeren und mit Gott füllen. Man kann sich nur mit den Fröhlichen freuen, wenn man demütig ist. Wenn wir voll Neid sind und voll Eifersucht, bedeutet das, dass wir stolz sind, auch wenn wir vorgeben, es nicht zu sein. Es bedarf schon eines demütigen Herzens, das sich ganz in Gott ergibt und sich nicht um sich selber dreht, um sich mitzufreuen. Wenn es anderen gut geht, wenn andere einen Sieg feiern, wenn andere beschenkt werden, auch wenn ich gerade nicht beschenkt werde, wenn einer Glück hat, und man sagt, wow, cool, ich freue mich für dich. Nicht geheuchelt, sondern ehrlich. Ehrlich kann ich das nur machen, wenn ich demütig bin. Wenn ich weiß, ich habe doch von Gott alles beschenkt bekommen. Natürlich freue ich mich. Kann ich mich freuen, wenn es anderen gut geht. Verstehen wir? Wir bilden Jesus ab, wenn wir andere anfeuern können. Auch in der Gemeinde. Hey, wir gucken, wo läuft was gut und wir feuern einander an. Wir sagen, hey, super, toll, wie du das machst, großartig. Und genauso umgekehrt, wenn andere traurig sind, sich an ihre Seite zu begeben und mit ihnen zu weinen. Das heißt, ich muss wegsehen von mir. Ich denke vielleicht, das ist nicht so schlimm. Für mich jetzt nicht, aber wie kann ich mitfühlen? Seid eines Sinnes untereinander. Die nächste Aufforderung, wenn du ein Ich weiß alles und habe immer recht Typ bist, ja, dann wird es sehr schwer sein für dich, mit Geschwistern eines Sinnes zu sein. Eines Sinnes bedeutet nicht in allen Lehrfragen übereinzustimmen, einer Meinung zu sein, aber demütig zu sein und zu ertragen, dass unser Wissen Stückwerk ist. Und demütig zu sein, Neues dazuzulernen. Wisst ihr was? Nicht denken, ich bin schon so lange unterwegs in dieser christlichen Welt, ja, ich habe alles. Wisst ihr was? Mein Theologiestudium, ich kann mir nichts drauf einbilden. Gar nichts. Weil Gott mich immer neue Sachen lehrt. Mir immer wieder an Punkten Neues beibringt. Und mir manchmal sagt, vergiss, was du gelernt hast. Vergiss es einfach. Vertrau mir, schau ins Wort und lass dich neu von mir ansprechen. Und es ist so großartig. Ja? Es ist Hochmut zu sagen, ja, keiner kann mir was sagen, ich weiß, ich habe recht und so weiter. Natürlich dürfen wir Überzeugungen haben, wir dürfen auch streiten miteinander, aber wir müssen auch offen sein zu sagen, könnte es sein, dass ich vielleicht einen blinden Fleck habe? Irgendwo. Und könnte es sein, dass ich doch irgendwie dieses Wort vielleicht falsch verstanden habe bisher? Ja, die Pharisäer waren ja die in der religiösen Welt, die alles wussten. Ich meine, keiner hat die Schrift so studiert wie sie. Mann! Und Jesus hat gesagt, ihr seid daneben. Also, wir sollten demütig sein und belehrbar bleiben. Und es ist großartig, wenn wir das tun. Ja? Und nicht uns hüten davor zu meinen, wir hätten alle schon ergriffen. Paulus, der große Apostel und Theologe, ein Wahnsinnskopf, hat geschrieben, nicht, dass ich schon ergriffen hätte. Ja? Er sagte das. Die Offenheit, miteinander die Schrift zu erforschen, zu hören, was der Herr uns lehren will, das hilft uns, eines Sinnes zu sein. Und zu sagen, ja, ich höre mir mal an, was du zu sagen hast. Okay, so habe ich das noch gar nicht gesehen, ja. Das wünsche ich mir für unsere Gemeinde auch. Gleichzeitig Jesus immer im Fokus zu haben und ihn allein groß machen wollen. Und dann trachtet nicht nach hohen Dingen, da geht es gleich weiter. Hierzu ein Zitat von einem evangelischen Pfarrer aus dem 19. Jahrhundert. Er heißt Karl Eichhorn, er schrieb, wahre Christen sind ein geadeltes Geschlecht. Aber sie halten sich herunter zu den Niedrigen, verschwinden gern in der Menge der Kleinen und wenig Beachteten. Sie sind heilig, aber sie prunken nicht mit ihrer Heiligkeit, sondern rühmen sich am liebsten ihrer Schwachheit. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sich immer wieder bewusst zu machen, ich bin schwach und ich brauche Jesus. Ich hab's nicht drauf. Alles, was mit Gott zu tun, ich brauche dich, Herr, ich brauche dich so sehr. Es geht Glanz von ihnen, den Christen, aus, aber sie wollen nicht glänzen. Das ist schön, oder? Wir schauen einfach auf Jesus und glänzen, oder geht Glanz aus, aber ist nicht, dass ich das will. Ja, also so selber im Mittelpunkt stehen. Ich will schon, dass Jesus durch mich scheint. Ungeheuchelte Demut ist der schönste Schmuck eines Gotteskindes. Wo sie fehlt, sind alle anderen Tugenden nichts als glänzende Laster. Denn heimliche Selbstbespiegelung und Selbstüberhebung ist vor Gott ein Greuel. Auch stößt der geistliche Hochmut die Welt mit Recht ab. Stark. Und zuletzt zeigt sich Demut in der Haltung, sich nicht selbst für klug zu halten. Wozu auch? Ja? Wozu soll ich mich selbst für klug halten? Jesus braucht unsere Klugheit nicht. Ja, er kann sogar durch einen Esel sprechen. Sollte uns demütig machen. Das heißt nicht, dass Klugheit nichts ist, aber ich glaube, dass das eine Gabe ist, ja, die gereinigt werden muss im Reich Gottes. Denn Gott hat das Törichte in der Welt erwählt, um die Weisen zu beschämen. Das heißt, es sollte uns immer klar sein, natürlich sollen wir uns nach Weisheit ausstrecken und so, ja, aber ein großer Intellekt, wie auch immer, das ist eine Gabe. Und es sind die Menschen wunderbar, die das so sehen. Mit denen ist man gerne zusammen, weil man dann an dieser Gabe partizipieren kann. Sich selbst groß machen, und das tun wir immer wieder, wenn wir meinen, besser als andere zu sein, das schadet unserer Berufung, Jesus abzubilden. Wir geben alles dem Herrn, wir sterben vollkommen unserem Ego am Kreuz und entscheiden uns, wie Paulus sagt, der ja auch ein mega kluger Kopf war, nichts zu wissen als Christus und den gekreuzigt. Bist du bereit, dich Jesus neu zu geben? Mit der Bitte, dass er noch ungehinderter durch dich scheinen kann. Es ist meine Sehnsucht, so merke ich. Gott zu sagen, Herr, was möchtest du an mir verändern? Und dann kommt der Teufel und sagt, hey, du bist doch gut genug. Ist doch super alles. Ja, ich bin dankbar, Jesus hat alles für mich getan. Und trotzdem merke ich, um tiefer in eine Beziehung zu Jesus zu kommen, muss ich das auch als eine Beziehung wahrnehmen und ehrlich sein. Sag, Herr, da gibt es noch mehr. Mach mich frei von den Dingen, die mich hält. Bist du bereit, Kontrolle abzugeben und ihn machen zu lassen? Auch in den Lebensbereichen, wo du kämpfst, wo du dich abmühst, wo du unterliegst. Bist du bereit, jetzt nochmal auf diese drei Punkte zu gehen, auf Liebe, dich loszusagen von Herzenshärte, von der Herrschaft deiner Gefühle, von Lieblosigkeit? Im Blick auf den Dienst bist du bereit, dich loszusagen von Trägheit, was deinen Gottesdienst betrifft. Dich loszusagen von Negativität, von Festgefahrenheit oder von Unlust. Und in der Demut bist du bereit, dich loszusagen von Besserwisserei, von falschem Stolz, Eifersucht. Das Schöne ist, wenn wir uns lossagen und es Gott geben, das nennt man ja Umkehr, dann können wir neu empfangen, was er für uns hat, was der Heilige Geist in uns hineinlegen möchte. Und Jesus, wir danken dir, dass du jetzt da bist und wir danken dir, Herr, dass du einfach so viel Großartiges für uns bereithältst. Herr, wir haben heute gehört schon, dass wir von deiner Fülle nehmen können. Von deiner Fülle. Und Herr, du bist jetzt da und du überführst uns auch in Gedanken. Du weißt, wie unser Leben aussieht. Und ich bete einfach, dass die Dinge ans Licht kommen oder gekommen sind, die du am Licht haben möchtest. Und ich bete, Herr, dass heute keiner diesen Gottesdienst verlässt, ohne dir die Kontrolle zu geben und dich zu bitten, sie oder ihn auszufüllen und zu verwandeln. Wir wollen dir dienen, Herr, in unserer Liebe. Wir wollen dir unseren Dienst geben, unsere Berufung, dass du uns reinigst und heiligst. Und wir wollen uns demütigen, weil du herrlich bist und es allein genügt. Und wenn wir uns demütigen, Herr, dann wirst du uns erheben und du wirst uns füllen. Und wir werden in einer Kraft leben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Und das bitte ich dich, dass du freisetzt jetzt, wenn wir dich anbeten, wenn wir dich loben. Wirke du an uns, Herr. Amen.